Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Sigrid Brinkmann. Wir schauen heute nach Klagenfurt, wo am Abend die 48. Tage der deutschsprachigen Literatur beginnen. Und wir sind mit Judith Kasper im Gespräch über das Konzept und den Gewohnheitsbrauch der Nachlese. Die Verwertung von Übriggelassenem ist auch für die Künste und die Psychoanalyse von Bedeutung. Zuerst aber zu Dana von Suffrin. 2019 veröffentlichte die promovierte Politikwissenschaftlerin ihren ersten Roman Otto. Die Kritik war begeistert von Suffrins Art, über den schweren Abschied von einem Menschen zu schreiben, den man sein ganzes Leben am liebsten loswerden wollte. Otto heißt der Vater der Ich-Erzählerin. Ihm und seinem Erbe kam Dana von Suffrin mit schwarzem Humor bei. Dafür wurde sie mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet. Nun gibt es ein neues Buch der in München lebenden Schriftstellerin Jan Drees über den episodisch angelegten Roman Nochmal von vorn.
Der Wiederholungszwang, 1920 von Sigmund Freud beschrieben, ist einer der rätselhaftesten menschlichen Impulse, da es vorderhand unsinnig erscheint, immer wieder dieselben Fehler zu begehen, auch wenn man sie als solche erkannt hat. Obwohl das Ich im Wiederholungszwang eine extreme Unlust erfährt, drängt es zu den immer gleichen Situationen, Handlungen und Gedanken, als beginne alles nochmal von vorne, wie es der neue Roman Dana von Suffrins bereits im Titel suggeriert. Sie erzählt in kreisenden Bewegungen episodenhaft die Geschichte der ungleichen Schwestern Nadja und Rosa. Letztere ist die Ich-Erzählerin. Die beiden sind wie Feuer und Wasser. Selbst nach dem Tod ihres Vaters streiten sie.
Und Nadja antwortet, sie habe nicht nur unter den Eltern gelitten, sondern auch unter mir. Und ich sage, das sagt die Richtige, denn du bist doch einfach immer abgehauen. Und Nadja sagt, sie sei abgehauen, weil sie, und jetzt gerät sie ins Stocken, und sie wird ein bisschen pathetisch, und plötzlich erinnert sie mich an die nervigen mittelalten Kammerspiele-Schauspielerinnen, die beleidigt gucken und in sehr klarem Hochdeutsch sprechen. Plötzlich sagt sie, sie habe eben ein Zuhause gesucht, und dieses Zuhause habe sie erst sehr spät gefunden, aber besser spät als nie.
Die ortlos wandernde Seele, die hilflos ein Zuhause sucht, ist geborgen im Ahasver-Mythos des ewigen Juden. Dieser ist eines von zahlreichen mit dem vermeintlich jüdischen Wesen identifizierten Phänomene dieses Romans. Der Tod des Vaters zwingt Rosa ebenso zwangsläufig wie zwanghaft in die Rückschau, die, orchestriert in wechselnden, achronologisch durcheinander geratenen Anekdoten, den größten Erzählpart einnimmt. Rosa erinnert sich an ihre eigene Kindheit, an das Verhältnis zur Schwester und selbstverständlich auch an die komplizierte Ehe ihrer Eltern.
Es wäre natürlich schöner, die Geschichte einer großen Liebe zu erzählen, einer Liebe zwischen einer Deutschen und einem Israeli, zwischen einer Katholikin und einem Juden, die sich gegen alle Widerstände durchgesetzt haben, die händchenhaltend durch die Gedenkstätte in Dachau spaziert sind, die spekuliert haben, ob das erste Kind ihre blauen oder seine schwarzen Augen bekommen würde oder eine Mischung daraus, vielleicht grün oder schlammfarben, so wie ich. Aber so war es natürlich nicht. Es war ganz anders. Es war völlig banal.
Die Banalität liegt auch im ereignisarmen Kennenlernen ihrer Eltern, eine Anbahnung zu Studentenzeiten in München Anfang der 1980er Jahre. Der Vater stolpert im Café über zwei Füße und benimmt sich derart ungeschickt, dass sich seine spätere Gattin zwangsläufig verlieben muss. In dieser Szene ereignet sich keineswegs der einzige Stolperer dieses klug gebauten Romans, in dem auch andere Figuren in Straucheln geraten und nochmal von vorne ansetzen müssen. Jede einzelne Person steckt in ihre Neurosenfest und die Geschichte der Eltern, die chaotische Kindheit von Rosa und Nadja, die Besuche bei Großmutter Jaja in Israel bilden ein kaleidoskopisches, aus eben diesen Neurosen zusammengesetztes Wimmelbild. Dana von Suffrins Versuch, die komplexe Familie abzubilden, wird zusammengehalten durch eine Rahmenerzählung, durch den Trauer- und damit Abschiedsprozess der plaudernden, in ellenlangen Schachtelsätzen parlierenden Erzählerin, die sich nicht nur den Kitsch, sondern auch allerlei andere Sentimentalitäten untersagt.
Denn immer wenn etwas Schreckliches passiert, muss ich sofort an etwas Lustiges denken. Ich lüfte jedem Gespenst das Leintuch und entdecke darunter etwas unendlich Witziges. Und es ist fast so wie bei meiner Mutter, die auch nie den Schrecken für sich stehen lassen konnte.
Daher kann Rosa humorvoll auf die bockigen Kapriolen Nadjas schauen, die nicht einmal die Nummer ihrer Schwester ins Telefon eingespeichert hat. Sie mag ihre Mutter vermissen, die ihre Familie Richtung Thailand verlassen hat und dort verschollen ist. Sie mag ihren Vater in den Krebstod begleiten Rosa verzagt niemals. Sie erzählt zahlreiche dieser Episoden als Farce, allen Klischees, erst recht aller Familientraumata und Vermeidungsstrategien zum Trotze. Und sie erzählt diese Geschichte einem fiktiven Gegenüber. Denn die Hälfte ihrer Bezugsperson ist irgendwohin verschwunden. Nicht nur die Mutter, sondern zu Beginn ist auch Nadja ungreifbar, ihre Schwester.
Sie war jedenfalls nicht ein einziges Mal auch nur in der Nähe, wenn ich versuchte, Arzttermine zu organisieren oder für meinen Vater Obst kaufte, das er gar nicht wollte und dann trotzdem aß, oder die streng arische Physiognomie seines Onkologen bewunderte oder mit meinem Vater die Krankenhausabrechnungen kontrollierte. Und erstaunlicherweise beschwerte er sich nie über das Verhalten seiner Erstgeborenen.
Die streng arische Physiognomie ist eine ironische Umkehrung arischer Rassenlehre, wie der ganze Roman mit Zuschreibungen und traumatischen antijüdischen Ressentiments nachgerade spielerisch umgeht. Ein Onkel verunglückt tödlich, ausgerechnet in Fürstenfeldbruck.
In diesem traurigen Ort mit seinen S-Bahn-Gleisen, Nazi-Flughäfen, Zwiebeltürmen und Neubauten.
Nirgendwo wird erwähnt, dass an diesem traurigen Ort mit seinen Nazi-Flughäfen, Zwiebeltürmen und Neubauten das Olympia-Attentat 1972 sein blutiges Ende gefunden hat. Das Attentat und die Shoah, der Israel-Palästina-Konflikt und der weiterhin lebendige Antisemitismus bilden den Hallraum, in dem nochmal von vorn erzählt wird. Und dies keinesfalls larmoyant, sondern mit ironisch gewendeter Leichtigkeit. Rosa beschreibt die Haare ihrer Mutter als BDM-Zöpfe. Der Vater hat permanent Verstopfungen. Die ganze Sippe ist eine Ansammlung hypochondrischer Woody Allen-Figuren. Das väterliche Erbe beträgt magere 50 Euro, warum sollte auch jeder Jude begütert sein? Und mit diesen Zuschreibungen vermeintlicher Identitäten, also Vorurteilen, hat Dana von Sofrin bereits 2019 in ihrem hochkomischen Romandebüt Otto gespielt. Man kann sich nach Lektüre dieser Geschichte nur wünschen, dass der Wiederholungszwang bei ihr insofern weiterwirkt, dass dieses nochmal von vorn Prinzip zu vielen weiteren Romanen führt. Dana von Sofrin schickt sich an, das Erbe der großen jüdischen US-amerikanischen Schriftstellerin Lily Brett anzutreten.
Jan Drees rezensierte den Roman nochmal von vorn. Er ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen zum Preis von 23 Euro. Heute Abend ab 20.30 Uhr ist Dana von Sofrin übrigens zu Gast in unserer Lesezeit. Ende Juni schauen Literaturinteressierte Jahr für Jahr nach Klagenfurt. Zum 48. Mal wird am Sonntag nach drei anspruchsvollen Lese- und Diskussionstagen der Bachmann-Preis verliehen. Die Reihenfolge der auf 30 Minuten begrenzten Lesungen wird ausgelost. An erster oder letzter Position aufzutreten ist nicht leicht, aber noch dürfte die Stimmung unter den 14 Autoren und Autorinnen, der siebenköpfigen Jury und den beobachtenden Kritikern entspannt sein. Carsten Otte stimmt uns ein auf den Wettbewerb, der morgen früh beginnt.
Viele Autorinnen und Autoren, die in diesem Jahr beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teilnehmen, sind dem breiten Publikum wohl eher nicht bekannt. Ein literarischer Lebenslauf aber sticht heraus. Der in Sarajevo geborene und heute in Kaiserslautern lebende Tian Ciller war 10 Jahre alt, als er 1992 den tödlichen Beschuss und die Belagerung Sarajevos durch Einheiten der Serben erlebte. In seinem vom Feuilleton hochgelobten Roman Radio Sarajevo erzählt Ciller dann auch vom Überleben in einer zerstörten Stadt, in der es galt, Habseligkeiten der Geflohenen und Gestorbenen zu sammeln, um sie auf dem Schwarzmarkt gegen Nahrung einzutauschen. Ciller kam 1994 als Kriegsflüchtling nach Deutschland, studierte Germanistik und Anglistik in Heidelberg. Inzwischen hat er sich zu einem Schriftsteller entwickelt, der präzise und eindringlich über den Krieg zu erzählen weiß, ohne sich in Pathos oder politischer Propaganda zu ergehen.
Je weiter der Krieg voranschritt, umso mehr waren unsere Eltern eingebunden in diese ganzen Überlebensaufgaben, die man so im Krieg hat. Die Väter waren an der Front, die Mütter standen stundenlang Schlange bei irgendeiner humanitären Organisation. Und das bedeutete, dass wir Kinder über Stunden hinweg tatsächlich unbeaufsichtigt waren. Unsere Siedlung war ganz gut geschützt. Das war so ein Plattenbaukarree, das heißt 4 Gebäude, die ein Rechteck bilden. Und innerhalb dieser Mauern war es relativ schwierig, uns zu beschießen, außer man stand in einer der Zufahrtsstraßen, da waren wir für Scharfschützen sichtbar.
Der Schriftsteller Silla, der inzwischen auch als Lehrer an einer Berufsschule arbeitet, hat in diesen konfliktgeprägten Zeiten gute Chancen, einen der Preise beim Wettlesen am Wörthersee zu gewinnen. Das wäre auch dem für die Klagenfurter Debatte inzwischen unverzichtbaren, weil immer diskussionsfreudigen Juror Philipp Tingler zu wünschen, der Silla zum Bachmann-Wettbewerb eingeladen hat. Neu in der Jury ist die 1981 in Zürich geborene Journalistin Laura de Weck, die den Literaturclub des Schweizer Fernsehens moderiert. Den Vorsitz der Jury übernimmt erstmals der Grazer Germanist Klaus Kasperger in der Nachfolge von Insa Wilke. Der wortgewandte und immer auch selbstironische Kasperger weiß um seine Rolle als lang gedienter Juror und Akademiker an der Pensionsgrenze. Er nimmt's gelassen.
Ich bin ja mittlerweile fast das Fossil dieser Jury. Das bringt mich in eine spezielle Rolle hier. Also ich werde auch zusehends als Professor angesprochen, was mir im Kulturbetrieb sonst nie passiert. Da bin ich nie der Professor. Das geht gerade noch. Zu viel Ahnung von Traditionslinien zu haben, zu viel Wissen zu haben. Wir treten langsam ins Zeitalter ein, wo wir uns nicht für das Nichtwissen schämen, sondern wo wir uns für das Wissen schämen müssen.
Der österreichische Romanautor und Dramatiker Ferdinand Schmalz kennt sich in der literarischen Tradition ebenfalls gut aus und er wird auf die für ihn typische, nämlich skurrile Art und Weise den inhaltlichen Auftakt des Wettbewerbs bestreiten. Der Bachmann-Preisträger aus dem Jahre 2017 hält die Rede zur Literatur, auf die sich in den Jurydiskussionen traditionell oft bezogen wird. Hoppla die Leberwurst lautet die Überschrift des Vortrags, über den ansonsten nichts bekannt ist. Ob Schmalz es schaffen wird, mit seiner heiteren Rhetorik auch die Stimmung des Festivals zu prägen, ist die spannende Frage. Zu befürchten ist aber, dass außerliterarische Ereignisse wie der Kampf Israels gegen die Hamas thematisiert werden und sich auch in Klagenfurt pro-palästinensische Aktivisten mit Störaktionen und Solidaradressen zu Wort melden. Immerhin schickt das Jurymitglied Mitusanya nahezu täglich äußerst einseitige Tweets in den ressentimentgeladenen Hallraum der sozialen Medien, um sich im bizarren Gefecht um die Deutungshoheit des Nahostkonflikts auch im deutschsprachigen Kulturbetrieb zu positionieren.
Der Kritiker Carsten Otte. In den kommenden Tagen senden wir den Büchermarkt live aus Klagenfurt, moderiert von meinem Kollegen Jan Drees. Carsten Otte wird am Freitag sein Gast sein. Am Sonntag, wenn die deutschsprachigen Literaturtage enden, sind wir um 16.10 Uhr selbstverständlich im Gespräch mit dem frisch gekürten Bachmann-Preisträger oder der Preisträgerin. Die Nachlese ist ein heute eher selten verwendetes Wort. Es bezeichnet einen Gewohnheitsbrauch, der uns erlaubt, nach der Ernte auf Feldern und Äckern liegen gebliebenes Gemüse oder Früchte aufzusammeln. Diese uralte Form der Resteverwertung hat die in Frankfurt am Main lehrende Komparatistin Judith Kasper zu einem Buch inspiriert. Es heißt Land und Streit, Spuren der Nachlese. Kasper durchstreift die Literatur und interpretiert französische Gemälde, auf denen Frauen Ähren von Stoppelfeldern auflesen. Sie durchkämmt juristisches Gestrüpp und betrachtet mit philologischer Aufmerksamkeit das, was sie Sprachreste nennt. Ich habe Judith Kasper gefragt, warum die Geschichte der Nachlese für sie mit dem biblischen Mythos von Ruth und Boas mit jüdischer Sozialethik beginnt.
Ja, der stärkste Einsatzpunkt für ein Konzept von Nachlese findet sich eigentlich im Levitikus, also dem dritten Buch Moses. Dort werden die Gesetze für Alltag und Gottesdienst des Judentums dargelegt. Und unter diesen Vorschriften und Gesetzen findet sich die zweimal wiederholte Ermahnung Jahwes an die Landbesitzer, bei der Ernte etwas zu unterlassen, nämlich das Feld und den Weinberg nicht ganz abzuräumen, sondern am Rand etwas übrig zu lassen für die Armen, Waisen und Witwen und Fremde. Es geht also hier um ein Gesetz, das die Qualität eines Nicht-Ganzen hervorhebt. Und daraus ergeben sich Überschüsse für andere und daraus ergeben sich Kontaktzonen, daraus ergibt sich sozialer Ausgleich und zuweilen auch einfach Lust und Genuss. Und zwar ganz anders, als es bei den uns häufig heute geläufigeren Praktiken der Armenfürsorge der Fall ist, also die im Wesentlichen auf den christlichen Begriffen Nächstenliebe und Barmherzigkeit beruhen. Und im Gebot der Nachlese diesem sozusagen ersten radikalen Gebot der Nachlese ist der Eigentümer nicht nur aufgefordert, etwas abzugeben, sondern auch ein Stück weit die Kontrolle über sich selbst und sein Eigentum aufzugeben.
Etwas von der Ernte übrig zu lassen, das wurde ja die längste Zeit als soziale Pflicht angesehen. Wann passierte der Umschlag, der die Nachlese als Angriff auf das Eigentum wertete und also auch als Delikt?
Also historisch kann man das nicht so genau datieren. Ich kann auch keine wirkliche geschichtliche Rekonstruktion sozusagen dieser Praktik bieten. Aber was man sagen kann, die Nachlese hat sich vermutlich im Mittelalter als ländlicher Brauch ausgeprägt. Marx sagt im Schatten mehr oder weniger der schwankenden Rechtsbegriffe, die es im Mittelalter gab. Als Gebrauchsrecht, also als in mündlicher Überlieferung und damit immer lokal, prekär und sporadisch. Und dementsprechend ist auch die Dokumentenlage. Hier und da gibt es Zeugnisse, aber wirklich kein Konzept und keine Geschichte. Und im 19. Jahrhundert, also nach der Französischen Revolution, erfährt eben auch das Recht eine Revolution, nämlich eine grundlegende Verschriftlichung im Sinne auch dann der Ausformulierung eines bürgerlichen Rechts, dass er bekanntermaßen das Recht auf Eigentum ins Zentrum stellt. Und hier in dieser Umstellung des Rechts wird Nachlese häufig sehr laut. Denn es erweist sich, dass das moderne und bürgerliche Recht damit nicht zurande kommt. Man versucht zunächst mal, das Eigentum zu schützen. Und damit wird gerade die Nachlese als häufig als Angriff eben gewertet und zunehmend kriminalisiert, auch häufig über die Maßen bestraft. Und umgekehrt wird auch da, wo die Nachlese selbst sozusagen erhalten werden soll, eine Verrechtlichung eingeführt, die zu Einhegung und schließlich letztlich auch zu Unterbindung der Nachlese führt. Also die Einführung von einer Bürokratisierung der Nachlese im 19. Jahrhundert. Bedürftigkeitszertifikate werden von Gemeinden ausgegeben, mit denen arme Menschen die Erlaubnis erhalten, nach der erfolgten Ernte auf die Felder zu gehen, um das Liegengebliebene aufzulesen.
Sie sprechen, Frau Kasper, ja selber vom Weitgestreuten Ihres Buches, in dem es um Vergessenes, Übersehenes und Fallengelassenes geht. Mir gefällt, was Sie scheinbar sporadisch aufheben und dann da doch einbinden, wie zum Beispiel die französische Filmemacherin Agnès Varda Menschen sucht und findet, die sich von Übriggelassenem ernähren. Und auch der Psychoanalytiker und Weinbauer Jean Laplanche wird von ihr aufgesucht. Auch er sorgt dafür. Was hat die Psychoanalyse mit der Nachlese zu tun?
Laplanche formuliert das so: Die Analytiker sind aufmerksam für all das, was sonst niemand bemerkt, was aus der Rede herausfällt. Die Psychoanalyse hat mit einer Armut, mit einem Mangel zu tun. Analysant und Analytiker sind in einem Zustand des Nichtwissens. Wir wissen nie im Voraus, was aufgesammelt, aufgelesen werden kann, was man überhaupt findet. Und dieser sehr konkrete Brückenschlag war für mich wichtig und hat natürlich meine Aufmerksamkeit dann auch anders gelenkt und einen anderen, komplizierteren Brückenschlag zwischen Nachlese und Psychoanalyse entwickle ich im letzten Kapitel mit Jacques Lacan, der eben mehrfach auf den Mythos von Ruth vermittelt über ein berühmtes Gedicht von Victor Hugo über den träumenden oder schlafenden Boas zu sprechen kommt. Und da spielt ein Vers für Lacan eine wichtige Rolle, in dem das Fallen von Ehren aus einer gebündelten Garbe poetisch ins Bild gesetzt wird. Und Lacan entwickelt aus diesem Vers einen radikalen Begriff des Nicht-Ganzen, der von dem gespaltenen Subjekt, dem unbewussten Subjekt getragen wird und umgekehrt eben gerade diesen schwierigen Subjektbegriff auch vertieft.
Was die Geschichte, die Gesetzgebung, die Künste und die Psychoanalyse zum Aufsammeln übrig lassen, das hat Judith Kasper in ihrem Buch Land und Streit, Spuren der Nachlese zusammengetragen. Es ist bei Matthes und Seitz erschienen, hat 239 Seiten und kostet 22 Euro. Auf die Nachrichten folgt Forschung aktuell. Die Kollegen berichten unter anderem über die Grundschleppnetzfischerei, die sehr hohe CO2-Emissionen verursacht. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Sigrid Brinkmann.